Wir stehen mittendrin im Thema dieser neuen Folge des Podcasts Malteser HRS, der Talk, und damit ein herzliches Willkommen hier aus dem MedExtena der Region HRS. Primär kam die Idee zum Medical Extendable Container aus der Stadtgliederung Mainz der Malteser. Und schnell wurde klar, dass das Projekt nach größerem streben kann. Doch es ist noch einiges mehr passiert, bevor das Projekt überhaupt zur Umsetzung gekommen ist. Und mein heutiger Gast ist seit Anfang an dabei und steht heute vor diesem grandiosen oder eher in diesem grandiosen Ergebnis. Herzlich willkommen, Markus Häfner.
Hallo.
Markus, beschreib doch mal, wir zwei sehen es jetzt hier, wie das, ich nenne es mal Ungetüm, weil es ja schon riesig, ja, aussieht. Die Hörenden sehen es ja nicht. Beschreib doch mal, wie sieht das Teil aus?
Ja, genau. Also wir stehen jetzt hier in einem Raum, der ist relativ groß. Wir reden über mehr als 40 Quadratmeter. Und der gliedert sich in letztendlich drei Teile. Wir haben den Hauptteil, dort haben wir die doppelflügelige Tür, über die kann man rein und rauskommen, über zum Beispiel eine Rampe oder auch eine Treppe. Und dann haben wir jeweils links und rechts nochmal Module, die sich angliedern. Dort habe ich zum Beispiel im Boden eingelassene Krankentragenlagerungsgestelle. Ich habe oben an der Decke habe ich Abnahmepunkte für zum Beispiel Sauerstoff, Strom, egal ob das 12 Volt oder 230 Volt ist. Ich habe Netzwerkdosen, worüber ich Netzwerktechnik hier betreiben kann. Die gesamte Decke ist entsprechend ausgestattet mit LED-Leuchtpanelen, die ich entweder in ganz normal weiß betreiben kann oder aber auch, falls der Container nachts eingesetzt wird oder mit Schwerverletzten, kann ich die in Blau, in Rot, in allen möglichen Farben entsprechend gestalten. Ich habe Airline-Schienen, die überall verbaut sind.
Jetzt wollte ich gerade fragen, was das für Schienen sind da oben. Ja,
die sind letztendlich dafür vorgesehen, um verschiedene Zwecke zu erfüllen. Wir können hier zum Beispiel ein Vorhangsystem einbringen, um diesen Raum nochmal weiter zu unterteilen, sodass ich zum Beispiel entweder einen Schlafbereich haben kann und einen Aufenthaltsbereich oder dass ich, wenn ich eine Patientenversorgung habe, zumindest ein gewisses Maß an Privacy hier gewähren kann. Wir haben die Möglichkeit, hier auch Ladungssicherungen zu betreiben. Ich kann aber auch genauso andere Dinge dort abhängen, wie zum Beispiel jetzt Erstversorgungspaneele für Patienten. Ich kann dort Medizinprodukte anbringen. Ja, und so können wir eigentlich die ganzen Wände multifunktional nutzen. Und hinter uns siehst du hinter uns noch einen Schrank, der ist aktuell noch gar nicht final ausgebaut, da sind jetzt einfach nur viele Türen drin. Da ist vorgesehen, dass wir dort einiges an Material einbringen, was jetzt für verschiedene Einsatzlagen vorgehalten werden kann.
Und die EDV, die du eben angesprochen hast, den Sauerstoff, das kommt dann alles von außen. Das heißt, ich habe außen die Versorgung, die dann den Container versorgt und irgendwo anders hingeht.
Das ist alles schon mit dabei. Also das befindet sich quasi unter uns im Boden. Das heißt, wir haben 6 Sauerstoffflaschen dabei, also 6x10 Liter Sauerstoffflaschen. Ich habe einen Generator dabei mit 12 kVA. Ich habe hier nochmal eine Toilette, also so einen kleinen Raum dabei, wo ich eine Trockentoilette drin habe, den sieht man jetzt hier nicht, da müsst ihr einmal um den Container drumherum gehen. Also sehr, sehr viel Technik verbaut und ja, natürlich die Netzwerktechnik, die läuft im Boden und wir haben dann nochmal entsprechend LTE-Router dabei, wir können ein Starlink-System mit anschließen und wir haben auch Einspeisepunkte von außen, sodass wir alles von außen auch extern zuführen können, mit Ausnahme vom Sauerstoff, das wäre jetzt ein bisschen schwierig geworden, aber Netzwerk und Strom etc. können wir von außen einspeisen.
Das heißt, wir sind komplett autark auch mit dem Container und haben eben, du hast gerade Starlink erwähnt, das ist ja was im Ahrtal tatsächlich damals passiert ist, dass der Mobilfunk auf einmal weg war und das würde quasi hier auch nochmal helfen, dass die Versorgung sichergestellt wäre.
Genau, also unser Ziel war immer, dass wir für die ersten 12 Stunden tatsächlich autark sind. Wir können uns aufbauen, der Container kann abgelassen werden, er kann betrieben werden und ja, wir haben wie gesagt Sauerstoff dabei, wir haben aber auch zum Beispiel Verpflegungen dabei, wir haben spezielle hochkalorische Nahrung dabei, um dann auch die Helfenden erstmal zu versorgen etc. und so, dass wir erstmal ohne Unterstützung von außen auskommen könnten.
Und was braucht es noch alles für diesen Raum, damit er dann einsatzfähig ist?
Ja, wir sind mal ursprünglich gestartet und haben gesagt, das ist ein medizinisch nutzbarer Raum, deswegen halt auch so Sauerstoff und andere Sachen. Aber im Laufe des Projektes sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, hey, dieser Raum kann ja multifunktional genutzt werden. Und von daher haben wir erstmal darauf geachtet, dass wir ganz viele Vorrichtungen haben, die wir dann nutzen können zum Aufhängen von irgendwelchen Sachen, zum Verspannen, für die Ladungssicherung, aber auch tatsächlich, um Medizinprodukte aufzuhängen, um einen Beamer zu betreiben und ähnliches. Und ja, je nach Einsatzlage kann ich diesen Raum jetzt beliebig füllen. Das heißt, entweder ich bringe hier ganz viel medizinisches Material rein oder ich bringe hier Tische und Bänke rein, um zum Beispiel einen Betreuungsbereich aufzubauen oder um Menschen zu verpflegen. Ich bringe zum Beispiel sogenannte Disco-Betten, also das heißt so Doppelstockbetten ein, damit Leute hier schlafen können. Und am Ende ist dieser Raum wirklich so nutzbar, dass ich sage, ich weiß heute noch gar nicht genau, was er zukünftig alles tun kann, weil er ist einfach wirklich total flexibel.
Mhm. Und das heißt, ich kann mir ein mobiles Büro darin vorstellen, wie du es gerade schon beschrieben hast, eine medizinische Einrichtung, also keine Grenzen wirklich irgendwie gesetzt.
Ja, genau, bis auf halt 40 Quadratmeter.
Ja.
Ja, und das Schöne ist, diese 40 Quadratmeter sind halt wirklich mobil. Ich kann sie nahezu überall hinbringen, dort, wo ich halt mit dem LKW hinkomme, setze das auf den Boden ab und habe dann dort alles dabei. Ich habe meinen Strom dabei, ich habe, wie gesagt, dann entsprechend Licht dabei, ich habe Klimatechnik dabei. Wir haben das ausgelegt auf einen Temperaturbereich von minus 20 bis plus 40 Grad, wo ich dann trotzdem angenehme Raumtemperaturen bekomme. Und ja, was ich dann dort reinbringe, das ist dann den Anforderungen überlassen.
Und wo war er denn überall schon im Einsatz? Also wo kannst du sagen, hey, da haben wir es schon probiert und das hat super gut funktioniert oder da haben wir vielleicht noch ein bisschen Lehre mitgenommen von?
Also er ist ja erst seit kurzem in Dienst gestellt. Wir haben im Februar diesen Jahres ihn in Dienst gestellt und haben ihn dann als erstes beim Mainzer Rosenmontagszug als Sanitätsstation genutzt. Und das ist im Moment auch der primäre Anwendungsbereich. Er war jetzt in Frankenthal bereits beim Strohhutfest. Er ist jetzt gerade in Bad Vilbel beim Hessentag. Und wir haben daneben dann immer wieder Übungen gemacht. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade auch mit der SEG-Betreuung hier in der Stadt Mainz in Kontakt, die einfach schauen wollen, wie können wir das dort noch nutzen. Wir haben Anfragen von diversen Katastrophenschutzinstitutionen wie dem Betreuungsdienst-Symposium, aber auch der Bundeswehr, sogar die Polizei hat sich dafür interessiert, die einfach mal sagen, hey, ihr bietet hier etwas an, was es so in dieser Form eigentlich noch nicht gab, diesen mobilen Raum, oder der halt sehr aufwendig erstmal installiert werden müsste. Die Bundeswehr hat ja auch so Feldlazarette oder ähnliches, aber bis sowas halt steht, da brauche ich schon einige Kräne und ich brauche sehr viel Zeit und wir bieten sowas halt deutlich schneller und leichter.
Lass uns mal einen kleinen Blick zurückwerfen. Wie kam es zu der ursprünglichen Idee, dass ihr sowas braucht, dass die Malteser sowas brauchen?
Also der Katastrophenschutz, gerade hier in Rheinland-Pfalz, der ist doch sehr, sehr klassisch, würde ich das jetzt mal nennen. Wir waren von der Ausstattung her viele Jahre immer auf uns alleine gestellt. Es gab sehr wenig Unterstützung, sowohl seitens Land oder auch der Kommunen. Und man hat sich auch, ich sag mal, von der Innovationskraft her immer in dem bewegt, was man seit vielen Jahrzehnten gekannt hat. Das heißt, wir haben Personal mitgebracht, wir haben Material mitgebracht. Aber wenn es darum ging, wo können wir jetzt unsere Hilfe anbieten, dann ging das eigentlich nur in Zelten, die wir dann selber errichtet haben oder aber halt in vorhandene Infrastruktur. Und so gab es dann 2019 auch wieder die Frage, in dem Fall vom Land Rheinland-Pfalz, es sollte eine zentrale Vorhaltung wieder geschaffen werden. So standen die klassischen Behandlungsplätze im Vordergrund, wo man dann gesagt hat, okay, wieder mehrere Zelte zusammen und dann verschiedene Kategorien zur Behandlung von Patienten. Naja, und wir hatten zu dem Zeitpunkt aber die Erfahrung gemacht, dass das teilweise überhaupt nicht möglich ist, weil wir zum Beispiel Starkregenereignisse hatten, weil wir starken Wind hatten, dass uns die Zelte einfach weggeflogen sind oder gar nicht adäquat befestigt werden konnten. Wir hatten Hitze oder Kälte, sodass man entweder drin komplett eingegangen oder erfroren ist. Und deswegen haben wir uns innerlich so ein bisschen dagegen gesträubt, jetzt einfach wieder Zelte zu beschaffen. Und dadurch ist die Idee entstanden, warum können wir denn nicht einen qualifizierteren Raum schaffen und mitbringen. Und daraus ist zunächst erstmal die Idee gewachsen, wir könnten ja so ein LKW haben, wo man dann links und rechts irgendwie die Seiten aufklappt. Und dann kam mir relativ schnell auf die Idee, ja gut, aber ein LKW, dann ist der Mittelteil ja trotzdem irgendwie noch so erhöht. Ja, wie kommen wir denn da irgendwie mit Fahrtragen oder respektive auch Krankenhausbetten irgendwie rein? Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, naja, wie könnte man denn diesen LKW oder diesen Innenteil absetzen? Und waren erst auf Lösungen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden etc. Und ja, so peu à peu über wirklich Stunden- und nächtelanges Surfen haben wir dann verschiedene Angebote auch gefunden, die zwar Teilkomponenten erfüllen, also eine relativ leichte Transportfähigkeit, auch eine Absetzbarkeit, aber halt nie als Gesamtpaket, wo man das jetzt mit gerade diesen medizinischen Bedürfnissen, die wir am Anfang doch sehr im Vordergrund hatten, kombinieren konnte. Naja, und so ging dann die Reise los und 5 Jahre später ist der MedExtender fertig entwickelt.
Und du hast eben ja die Bundeswehr erwähnt, dass sie letztendlich auch sowas haben. Ich höre jetzt raus, dass der ganz klare Vorteil ist, dass der Container eben absetzbar ist, schnell in den Einsatz gebracht werden kann. Wie lange dauert es denn, bis er einsatzfähig ist? Also du kommst mit dem LKW irgendwo an. Wann ist das Ding startklar?
Ja, also unsere Zielvorgabe waren immer 20 Minuten, weil wir gesagt haben, okay, das ist, wir müssen ja irgendwie relativ schnell auch in Akutlagen dann Hilfe leisten können. Wir haben jetzt neulich in 29 Minuten aufgebaut, also von daher, und wir haben da noch ein bisschen was an Potenzial. Das ist auch immer so ein bisschen abhängig vom Untergrund und wo sind wir etc. Den Raum, den haben wir auch relativ schnell gestellt. Dann ist natürlich die Frage, wie soll er ausgestattet werden? Also dann gehen natürlich die Schritte los, die wir jetzt auch nicht großartig beschleunigen können, wenn irgendwelche Krankentragen aufgebaut werden sollen, wenn irgendwelche EKGs an die Wände gehängt werden sollen. Mhm. Das sind natürlich Dinge, da ist immer noch jeder Handgriff zählter und auch im Sinne von Zeit, die da entsprechend benötigt wird. Aber grundsätzlich der Raum als solches, da bin ich relativ optimistisch, dass wir deutlich unter einer halben Stunde den stellen können.
Stark. Wie viele Leute sind beteiligt dann, also wenn du von den 30 Minuten ausgehst?
Ja, wir versuchen das mit genau 2 Helfern zu schaffen. Je mehr Helfer wir zur Verfügung haben, umso besser. Mhm. Aber auch das war eine Erkenntnis aus der Vergangenheit heraus. Zum einen kann ich mich ja gar nicht mehr darauf verlassen, dass ich in Zukunft noch diese Manpower zur Verfügung habe. Auch im Ehrenamt wird es immer schwieriger werden, ausreichend Personal zu haben. Zum anderen ist es aber auch so, dass wenn man eine wirkliche Schadenslage hat, ja, man versucht auch relativ schnell Hilfe an die Betroffenen, an die Patienten und so weiter zu bringen. Und dann ist es natürlich immer so ein bisschen, ja, irritierend, wenn dann so eine große Mannschaft ankommt und die dann aber erstmal sich damit beschäftigen, Stangen auszulagen, Laden, Zelte aufzubauen, erstmal die Infrastruktur zu schaffen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das mit möglichst wenig Personal machen. Die Vorgabe war es, mit 2 Personen zu machen. Und das kriegen wir auch tatsächlich mit 2 Personen heute hin.
Und du hattest eben auch den Untergrund nochmal angesprochen. Das heißt, also ich kann mir auch da vorstellen, erstmal primäres Ziel ist es, den Container abzuladen. Er könnte aber rein theoretisch auch auf dem LKW draufbleiben oder wie ist es?
Ja, genau. Also wir haben ihn so konzipiert, dass ich ihn auch auf der Zugmaschine, auf dem Trägerfahrzeug betreiben kann. Das heißt, wir haben in dem Fall dann eine Treppe angestellt und das ist vom Szenario vielleicht eher dieser spontane Besprechungsraum, so ein Lagezentrum, ja, ein Stabsraum oder ähnliches. Dann würde ich natürlich nicht anfangen, jetzt irgendwelche Patienten über Fahrtragen dort irgendwie hochzutragen oder so. Aber genau für dieses mal kurzen Raum zu haben und wenn es nur darum geht, dass sich dort irgendwelche Personen drin sammeln, dann könnte ich damit nochmal schneller sein und ihn auch auf dem LKW betreiben.
Du hast die Zeitschiene eben schon so ein bisschen reingeworfen. Ich habe es in der Anmoderation auch schon erwähnt. Einen Namen, den wir in den letzten Jahren ja recht häufig gehört haben, unsere ehemalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und die hat ja mit das Projekt ausgezeichnet, bevor es überhaupt auf die Straße ging. Wie kam es dazu? Was ist das für ein Preis?
Ja, das war für uns eigentlich schon so ein Meilenstein, weil wir sind mit dieser Idee irgendwann gestartet und wie das so manchmal ist, jeder hat uns für verrückt erklärt und hat gesagt, um Gottes Willen, also das wird ja niemals irgendwie Realität werden und wir sind mal ursprünglich gestartet mit einem Kostenansatz von ungefähr so 200.000, 250.000 Euro. Und das ist extrem viel Geld, wenn man sich einfach mal anschaut, wie viel in den letzten Jahren in den medizinischen Katastrophenschutz investiert wurde. Gerade hier in Rheinland-Pfalz war das nahezu gar nichts. Ja. Mhm. Selbst das Ahrtal hat da bis heute nur zu einem sehr rudimentären Umdenken geführt. Langsam kommen die Kommunen ein bisschen auf die Idee, dass sie da doch mehr investieren müssten. Aber bis dahin waren 250.000 einfach immens viel Geld. Da lacht man vielleicht so ein bisschen drüber, wenn man einfach weiß, was so ein Rettungswagen kostet. Da gebe ich quasi für einen Patienten genau die gleiche Summe aus. Und hier geht es um ein viel größeres Projekt. Aber ehrenamtlich das Ganze zu stemmen, ist schon extrem ambitioniert gewesen. Und so sind wir auf die Reise gegangen und haben natürlich versucht zu trommeln und Werbung zu machen. Das Ganze ging auch so weit, dass ich dann erstmal gesagt habe, okay, jetzt muss ich anfangen, hier Spenden zu sammeln, habe hier alle möglichen Firmen angeschrieben. Die waren aber natürlich auch, also ein paar haben sofort Geld gegeben und andere haben dann aber gesagt, hat das überhaupt Hand und Fuß? Und dann haben wir uns beworben für die helfende Hand und waren extrem stolz, dass wir dort wirklich ausgezeichnet worden sind als innovativstes Konzept, den wichtigsten Preis dort abgeräumt haben. Und das hat uns natürlich auch so ein bisschen Reputation gegeben, dass da auch eine anerkannte Jury gesagt hat, okay, dieses Konzept, das ist belastbar. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass wir dann auch weitere Mittel bekommen haben und überhaupt dieses Projekt realisiert werden konnte.
Und du hast eben ja auch das die Auszeichnung schon erwähnt, dass die einfach so ein bisschen Kraft gegeben hat und dass sie vor allem einzigartig in Deutschland ist. Und das ist, glaube ich, immer noch so, oder? Dass das Projekt ein einzigartiges in Deutschland ist.
Ja, absolut. Also es gibt, wie gesagt, Teilkomponenten, die man immer mal wieder findet. Es gibt andere Containerlösungen, es gibt andere, ich sag mal, Konzepte, um Raum zu schaffen. Aber ich glaube, in dieser Flexibilität, wie wir sie bieten, auch tatsächlich in dieser Gesamtheit, dass ich zum Beispiel wirklich einen abgeschlossenen Raum habe, der autark betrieben werden kann. Das habe ich so zumindest in Deutschland noch nicht gesehen. Ja.
Und was ich eben extrem toll fand, war, als du es erzählt hast, also was für ein Strahlen du im Gesicht hattest und ich würde jetzt einfach mal so übersetzen, wie stolz es dich da gemacht hat, diese Auszeichnung zu bekommen, und ich gehe mal von aus, es wird ja in gewisser Weise eine Teamleistung sein, das eben so geschaffen zu haben. Wie geht's dir, als du das Ding das erste Mal fertig gesehen hast?
Ja, also es macht mich tatsächlich erstmal stolz, um auf die erste Anmerkung zu reagieren, gerade weil halt viele auch gesagt haben, nee, das funktioniert so nicht. Ja. Und natürlich hat man dann geplant, wir haben ja fast 5 Jahre bis zur Realisierung gebraucht, und zwischendrin gab es natürlich, wie das bei jedem Projekt ist, so ein bisschen Höhen und Tiefen, und auch viele Dinge, die wir uns vielleicht noch ein bisschen anders gewünscht hätten, die dann aber technisch oder auch budgettechnisch nicht entsprechend umsetzbar waren. Und dann wird man natürlich sehr aufgeregt, wenn es so langsam Richtung Fertigstellung geht. Und als ich dann das erste Mal gesehen habe, wir waren zwischendrin immer mal wieder zu entsprechenden Zwischenbesuchen beim Ausbauer. Und als es dann fertig war und man erstmal drinstehen konnte, dann haben, glaube ich, erstmal am Anfang so die Kinderkrankheiten überwogen, dass man gesagt hat, ja, aber das könnte noch und hier hakt es noch etc. Und wir haben aber jetzt die letzten Wochen und Monate da nochmal weiter dran gearbeitet, und mittlerweile haben wir wirklich ein Produkt, wo ich glaube, hey, das ist einfach toll, und jeder, der das sieht, und wir haben es ja jetzt mittlerweile auch vielen Maltesern gezeigt, die sagen, hey, das ist schon was ganz Tolles, und ich glaube, das motiviert auch andere, damit zu arbeiten, weil letztendlich wir bringen zwar den Raum, aber andere arbeiten da drin. Und das ist schon in der Wahrnehmung für die Malteser, auch gegenüber, ich sag mal, Auftraggebern oder auch, ich sag mal, anderen Hilfsorganisationen, ist das schon ein echt tolles Teil da.
Du hast eben schon mal eine Zahl reingeworfen, was die Finanzierung angeht. Ich würde da gerne nochmal mit dir drauf schauen, was die Kosten angeht. Ich glaube, 250 hattest du eben mal in den Raum geworfen.
Als Startpunkt.
Genau, also wir kennen es ja von ganz, ganz vielen Projekten. Ich war gerade vor kurzem in Hamburg. Was erwähnt man als erstes in Hamburg, ist die Elbphilharmonie, die ja einen Ticken mehr gekostet hat, als sie geplant war. Wie war es bei eurem Projekt?
Ja, wir hatten tatsächlich am Anfang mit einem Ausbauer zu tun, da kamen diese 250.000 her, der ist dann irgendwann abgesprungen, weil er gesagt hat, oh, das hat er sich ein bisschen überschätzt, das wird er so gar nicht hinbekommen. Und dann mussten wir nochmal auf die Suche gehen, haben einen neuen Ausbau gefunden. Der hat dann die 300.000 aufgerufen. Das heißt, wir haben 50.000 Euro mehr aufbringen müssen und sind aber dann im Laufe dieses Projektes wirklich komplett im Budgetplan geblieben. Ja, das heißt, alles Weitere hat funktioniert, wobei man auch dazu sagen muss, das war so ein bisschen Geben und Nehmen. Ja, mal ist was weggefallen, dafür haben wir an anderer Stelle wieder was kostenlos dazu bekommen. Ja, es sind am Ende 300.000 für den Container, für den reinen Container geworden. Das Trägerfahrzeug sind ungefähr 60.000 Euro. Und dann kommt halt noch ein bisschen was an Ausstattung hinzu. Aber alles in allem muss ich nach wie vor sagen, wenn man auch einfach mal die Relation sieht, was wir hier geschaffen haben, ist das, glaube ich, ein Budgetrahmen, der zwar für die Malteser und gerade, wie gesagt, für einen ehrenamtlichen Katastrophenschutz schon herausragend ist, was aber auch überhaupt nicht überdimensioniert ist, wenn man sich, wie gesagt, einfach mal mit den sonstigen Kosten auskennt, auch was kosten allein so C3s oder Medovens oder ähnliches, wovon wir jeweils 3 Stück an Bord haben, dann ist das, glaube ich, ein Kostenrahmen, der absolut gerechtfertigt ist.
Für alle da draußen, C3 ist das EKG, was man dann im Einsatz nutzt und das andere ist, glaube ich, die Beatmung, wenn ich es richtig weiß.
Korrekt, ein Beatmungsgerät, ja.
Ich würde trotzdem noch mal gerne auf die Finanzierung drauf gucken, weil es ist ja echt ein stolzer Betrag, also die 300 plus dann das, was noch dazu kommt. Wie habt ihr es gemacht? Du hast eine Sache mir verraten im Vorgespräch und die würde ich aufgreifen. Dein Friseur hat was dazu gegeben.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich dann angefangen habe, Spenden zu sammeln und habe mich da wirklich selbst hingesetzt und habe nächtelang irgendwelche Firmen angeschrieben und habe natürlich auch im Bekanntenkreis alle Leute irgendwie da so ein bisschen angefixt und habe gesagt, wir müssen irgendwie über Social Media was machen oder ähnliches. Und so ging das dann halt, dass immer mal wieder Leute gekommen sind und haben gesagt, jawohl, ich finde das toll. Mhm. Ich möchte da was dazugeben und Dinge, die mich total überrascht haben. Also wirklich von Banken, die einfach sofort abgesagt haben, gesagt haben, nein, wir geben gar nichts, ja, bis hin zu anderen, die dann direkt mal gesagt haben, ohne Rücksprache zu halten, wir geben 10.000 Euro. Mhm. Und so ging das halt ein bisschen weiter, dann über auch tatsächlich Rotarier, über dann irgendwann, dass ich die Stadt Mainz so weit hatte, dass sie gesagt haben, wir geben was dazu. Und irgendwann natürlich auch tatsächlich eine große, große Förderung, ohne die wahrscheinlich das Projekt so auch gar nicht zustande gekommen wäre. Nämlich, dass die Deutsche Fernsehlotterie gesagt hat, jawohl, das ist etwas ganz Besonderes. Wir machen bisher sehr wenig im Katastrophenschutz, aber die hatten auch so die aus dem Ahrtal heraus die Notwendigkeit erkannt, haben gesagt, sie können da in der Akuthilfe relativ wenig machen, aber sie wollen helfen, da was mit aufzubauen. Mhm. Und ja, so kam dann wirklich eins zum anderen. Am Ende haben immer noch die Malteser selbst sehr viel Geld dazugegeben, das muss man auch sagen. Es war einfach eine schöne Reise zu sehen, wenn man mit Herzblut irgendwo dabei ist, dann kann man Leute begeistern und vielleicht ist es auch eine Message an alle, die heute so ein bisschen zuhören. Ja, wenn ihr eine Idee habt, dann traut euch einfach, geht raus, überzeugt Leute und dann kann man auch große Dinge realisieren.
Schöne Message. Und gerade das mit der Fernsehlotterie ja auch da eben anzukommen und damit eben auch nochmal Begeisterte zu wecken und die Idee da kundzutun. Du hast eben den Hessentag schon erwähnt. Das ist quasi ein Projekt, was ja jetzt für die Zukunft, also wir nehmen die Folge am 10. Juni auf, 3 Tage noch, dann geht's los in Bad Vilbel und da steht er jetzt erstmal. Was ist noch geplant? Also gibt's irgendwas, wo du jetzt schon weißt, ja, das wird der nächste Einsatzort werden?
Ja, also wir sind in verschiedenen Gesprächen drin. Da gibt es leider im Moment auch so ein paar Terminkollisionen. Er sollte zum Beispiel beim Tag der Bundeswehr stehen. Das Betreuungsdienstsymposium wird auch nochmal was ganz Großes für uns werden, weil da einfach Katastrophenschützer aus ganz Deutschland von allen Hilfsorganisationen zusammenkommen, wo es auch nochmal darum geht, über den medizinischen, also diesen klassischen Patientenversorgungsbereich hinaus zu schauen, wo kann er denn noch eingesetzt werden. Und von daher gibt es verschiedene Termine. Wir haben jetzt auch tatsächlich über die Region HS hinaus schon Anfragen bekommen. Wir müssen aber, und das ist für mich so das Motto im Jahr 2025, wir müssen Erfahrungen sammeln. Ja, wir müssen wirklich gucken, was funktioniert nicht. Wir haben an Ausstattung ja zum Beispiel noch Raumerweiterungsmodule dabei. Das heißt, wir haben starke Zelte, sogenannte Duratents, die jetzt nochmal an die verschiedenen Ausgänge angeflanscht werden können. Da müssen wir wir uns nochmal drum kümmern, dass die jetzt nochmal ein bisschen wie so eine Art Tunnel, dass wir den Übergang besser hinbekommen und so weiter. Also wir sind, glaube ich, im Moment noch in so einer Erfahrungssammlungsphase, weswegen ich auch ganz froh bin, dass wir noch nicht jedes Wochenende draußen sind. Aber ja, das wird mehr und mehr. Und ich glaube, mit jedem, der den MedExtainer auch gesehen hat, dem werden auch Verwendungsmöglichkeiten einfallen.
Und könntest du dir vorstellen, du hast eben gerade auch über die Region Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland hinaus erwähnt, könntest du dir vorstellen, dass das ein Thema für die Malteser ist? Weil ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass ich die auch einander bauen kann. Das heißt also, wenn ich mehrere von den Containern habe, kann ich die in Kombinationen nutzen.
Ja, das ist aber bisher nur Theorie. Ich plädiere sehr stark dafür, dass die Malteser sich damit beschäftigen, weil wir haben ja Erfahrungen im Ahrtal sammeln müssen und eine Erfahrung war, dass wir uns einfach auf Infrastruktur nicht mehr verlassen dürfen. Wir hatten dort einfach keine Räumlichkeiten zur Verfügung, wir hatten Ortschaften, die komplett zerstört waren und dann ist natürlich die Frage, ja, wie mache ich denn jetzt hier irgendwie eine Grundversorgung? Da rede ich jetzt noch nicht mal von der Hausarztpraxis, sondern einfach nur, dass ich einen Anlaufpunkt habe, wo die Menschen hinkommen können etc. Und das ist etwas, was die Malteser sicherlich bieten könnten, wenn es davon mehrere gäbe. Und habe ich auch berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass man darüber nachdenkt. Im Rahmen von unserem Benefazio-Projekt spielt dieses Thema Raum auch eine Rolle. Und so könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich irgendwann mehrere gäbe, ob die dann wirklich direkt aneinander stehen oder ob die zum Beispiel ergänzt werden über eine mobile Unfallhilfsstelle in Form von einem Sanitätsanhänger oder Ähnlichem. Das muss man mal schauen, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Raum zukünftig einfach eine ganz neue Komponente sein wird, die Malteser bedienen und bespielen können und sollten, auch weil es im Moment kaum jemand anderes tut.
Und ja, weil ich super flexibel bin. Also habe ich dich jetzt verstanden im Gespräch, dass es völlig wurscht ist, wo die Dinger in Deutschland stehen, dass ich sie nachher eben kombinieren kann im Fall der Fälle und sie dann eben zusammenziehen könnte.
Genau, das wäre die Idee, zu sagen, hey, wir haben davon einfach mehrere in Deutschland, ja, und die können entweder regional eingesetzt werden oder im Fall der Fälle, dann dauert es halt ein paar Stunden, aber dann fahre ich die zusammen und kann ähnlich wie zum Beispiel die Bundeswehr so ein Feldlager errichten oder kann halt hier wirklich einen Betreuungsplatz oder Ähnliches in größeren Dimensionen machen und vor allen Dingen halt unabhängig von jeder Infrastruktur.
Dann ganz lieben Dank für den Einblick. Ich finde es mega spannend. Ich bin sehr gespannt, auch was draus wird und wie sich es weiterentwickelt und ob wir vielleicht in 2 Jahren uns über 2 Container unterhalten oder was auch immer. Und danke für deine Zeit.
Vielen lieben Dank und jeder, der Bedarf hat, darf sich gerne bei uns melden.
Und ihr wollt den MedExtainer einmal live und in Farbe sehen? Dann kommt zum Hessentag nach Bad Vilbel. Dort steht er bis 22. Juni noch für die Malteser im Einsatz. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Unterstützung dieses grandiosen Projektes, die findet ihr bei den Maltesern in Mainz. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und im Malteser HRS der Talk geht's weiter am 20. Juli, die neue Folge, dann mit einem Malteser, der sich mit 42 Jahren für eine berufliche Veränderung entschieden hat und heute als Schüler zum Notfallsanitäter die Schulbank drückt. Die spannende und bewegende Geschichte, die bekommt ihr wie gewohnt überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich unter malteser-podcast-hrs.de. Du hast auch ein Thema für die Region oder magst dein Projekt groß herausbringen? Dann melde dich unter podcast.hrs@malteser.org. Danke für eure Ohren und tschüss.